Genauso habe ich das mit den Führungsspannen immer gemacht. Ich bin immer über den Wie führen wir Weg reingekommen. Also ich habe gesagt, wenn du eine Führungskraft in unserem Unternehmen bist, dann erwarte ich, dass du das Thema Personalentwicklung mitnimmst. Ich erwarte, dass du jede Woche ein One-on-One mit den Leuten hast, wo die Aufgaben besprochen werden und du die fragst, wie es ihnen geht. Ich erwarte, dass du Performance-Management machst und das übrigens nicht einmal im Jahr was ankreuzen, sondern dass du da hinschreibst, wie die Leute sich entwickeln. Ich erwarte, dass du ein Team-Meeting hast und ich erwarte, dass ihr einmal im Quartal zusammen essen geht. So, und wenn ich das alles mache, dann kannst du keine 20 Leute führen, Annika.
HR ungeschminkt.
Der ehrliche Personalpodcast. Mit Anjali
und Annika. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist schon wieder soweit. Und zwar befinden wir uns in unserer allerletzten Folge von Staffel 3. Anjali, ich bin total baff, dass es schon wieder vorbei ist mit dieser Staffel. Die Zeit ist geflogen.
Ja, ich finde insgesamt macht es gar keinen Sinn, dass wir mit der dritten Staffel durch sind und irgendwie im dritten Jahr den Podcast aufnehmen. Also das finde ich insgesamt verrückt, aber ganz toll und ganz konkret. Ich finde ganz oft am Anfang denke ich mir so, Gott, wie viel können wir denn über ein Thema reden? Und denke mir, ja, okay, dann machen wir 10 Folgen. Und gerade bei Orga-Design hatte ich so ein bisschen dieses Gefühl, dass ich dachte, naja, wie viel ist denn da zu sprechen? Und jetzt denke ich mir, oh, wir hätten noch mehr über Boomerang-Hiring reden sollen. Dann habe ich heute mit einem Kunden darüber gesprochen, ob wir als Konzept einführen, dass du immer, wenn du kündigst, du deine Abfindung, deine rechnerische Abfindung kriegst, weil wir wollen nicht, dass die guten Leute gehen und die schlechten oder die nicht so guten Leute bleiben. Weißt du, was ich meine? Also ich finde, das macht so eine sehr spannende Dynamik in der Kultur zum Beispiel, wenn du sagen würdest, wir halten euch nicht fest, wir haben diese Good-Leaver-Bad-Leaver-Sachen nicht, sondern alle Leute, die bei uns gearbeitet haben und gehen, kriegen diesen 0,5 pro Jahr. Und das zum Beispiel, finde ich, was, da hätten wir super viel drüber reden können. Und das fällt mir im Moment bei 1000 Sachen ein. Aber es macht ja gar nichts. Weil wir reden ja nächste Staffel über Prozesse. Und da könnte man ja zum Beispiel eine Folge machen, welche Prozesse beeinflussen wie die Kultur. Und ich finde halt dieses Beispiel mit dem Geld und Kündigung, also oder Exit, so krass. Das war nicht deine Frage, ne? Aber es macht nichts, wollte ich mal sagen.
Nee, das stimmt. Wir haben ja viel darüber gesprochen, ob wir eine coole dritte Staffel gefüllt kriegen. Und jetzt so rückblickend, ich finde die Themen, die wir angesprochen haben, echt cool und ich fand, wir hatten auch wieder richtig tolle Gäste und Gästinnen mit dabei. Ich freue mich jetzt aber auch riesig, in unsere Abschlussfolge einzusteigen.
Aber nee, aber mir fehlt doch dann mein HR-Talk über den Sommer. Was?
Dann können wir uns mal wieder richtig vermissen, so, weißt du, dass so der Abstand der Beziehung gut tut.
We are on a break. Wir sind ja beide in der Generation, die noch Friends gesuchtet hat, oder? Also du warst doch auch auf jeden Fall komplett...
ich habe keinen Friends geguckt.
Wirklich? Annika, dann hast du hinter einem Stein gewohnt.
Bis heute nicht. Ich habe nicht hinter einem Stein in Gelsenkirchen gewohnt.
Also für alle da draußen, die Friends geguckt haben, bevor wir inhaltlich weitergehen, Annika und ich sind on a break now und wir wissen ja alle, was das bedeutet. Nein, also Abschlussfolge, Wahnsinn, ich freue mich so sehr. Hast du eine Lieblingsfolge aus der Staffel? Lieblingsthema?
Wow, ich bin mir echt nicht sicher. Richtig viele, die ich echt genial fand und wo ich mal wieder merke, was macht mir eigentlich am Podcasting so Spaß? Die Tatsache, dass wir nur Gäste, Gästinnen einladen, wo ich sage, die finden wir nicht nur fachlich toll, sondern ja auch auf persönlichem Level toll. Das heißt, ich musste mich noch bei keiner einzigen Folge, die wir hatten, zwingen, mit meinem Gegenüber zu sprechen. Jede einzelne Frage, die ich stelle, kommt so aus tiefer Neugier. Und ich liebe es einfach, Menschen, die ich für fachlich exzellent halte, einfach so das Mandat zu haben, die eine Stunde lang auszuquetschen. Ich habe echt aus jeder einzelnen Aufnahme diesmal was mitgenommen.
Ach schön, ja, ich habe jetzt gerade auch geguckt. Ich finde, wir haben so viele verschiedene Perspektiven gehabt. Also wir haben irgendwie viel über die Zukunft geredet mit KI und wie können wir das machen, aber eben auch ganz, ganz viel über die Basics. Und das fand ich richtig toll. Also mir hat es Spaß gemacht und ich habe auch bei dem L&D-Teil mehr mitgenommen, als ich gedacht hätte. Die, die mich kennen, wissen, wie ich es meine.
Ich fände es schön, wenn wir heute alles nochmal so ein bisschen, wie soll ich sagen, zusammenziehen. Und dann gibt es für mich noch ein spannendes Thema, was sich daraus auch erschließt. Und wenn es eine Sache gerade gibt, die in aller Munde ist und wo ich echt ganz viele sehr, sehr schlechte Beispiele finde, wie das umgesetzt wird, ist das Thema Delayering. Ich habe gerade das Gefühl, dass ganz viele Menschen vor einigen Monaten die Berichterstattung über Amazon gelesen haben. Dann sagen, boah, cool, das machen wir auch. Und zwar die Berichterstattung rund ums Thema Delayering. Und was bedeutet das? Delayering heißt quasi, wenn wir von Layern ausgehen, also Organisationsleveln, wie viele verschiedene Führungsebenen haben wir im Unternehmen, diese zu reduzieren. Da gibt's verschiedene Möglichkeiten, das zu tun.
Also die Layers sind die Hierarchiestufen.
Genau. Das wären die Hierarchiestufen in einer Organisation und die reduziert man und ist damit einfach, ja, effizienter unterwegs, spart sich Kosten. Es gibt weniger Personen, die, sage ich mal, Managing Managers betreiben, sprich eine Vorgesetzte, der wiederum nur Führungskräfte hat und wenig, ich sag mal, selber arbeiten muss. So, und ich finde, vieles davon macht irgendwie Sinn. Was ich nur daran immer bezeichnend finde, es gibt viel Berichterstattung über Tech-Unternehmen und dann habe ich manchmal das Gefühl, Menschen lesen das und denken so, wow, cool, das machen wir jetzt nach, aber machen nicht sich die Arbeit und sagen, okay, warum machen die das? Habe ich das gleiche Problem? Habe ich die gleiche Organisationsstruktur? Macht das für mich Sinn? Löst mir das Probleme, die ich gerade habe? Oder sagt man, boah, voll cool, das ist ein Trendthema. Und da gehe ich jetzt rein. Dazu würde ich heute gerne sprechen.
Weißt du, deswegen habe ich gerade so nachgefragt, so sind das die Führungsleveln oder die Hierarchie? Weil was ich ganz oft finde, und vielleicht ist es genau das, was du meinst, ist es jetzt wirklich so der Riesenwurf von Amazon oder wer auch immer, sich zu überlegen, wie groß sind meine Führungsspannen? Weil das ist ja nichts anderes. Und wie viel Overhead habe ich? Und was ist meine Ratio, Leute, die Geld erwirtschaften, also die am Produkt arbeiten und die das managen? Und ja, Amazon, yay. Aber so zu tun, als hätte man den Heiligen Gral gefunden, so Leute, ihr habt es doch auch so aufgebläht. Für mich ist es, glaube ich, auch so ein bisschen das Buzzword, weil ich krieg's auch mit, dass jetzt alle sagen, hey, wir müssen abbauen. Und dann wird halt einfach das Mittelmanagement abgebaut. Und ich denke mir manchmal, wäre es nicht besser, wenn wir einmal eine gesundes Orga-Design-Analyse machen und einmal gucken, wie ist das Team aufgebaut, was machen die, was ist die Führungsspanne in dem Team, wie sind die Kompetenzen, wie schwierig ist diese Rolle am Markt zu finden und dann zu gucken. Aber ich habe bei dem Delayering das Gefühl, dass da jemand mit dem Rotstift sitzt und sagt, ich schmeiß jetzt alle Heads raus. Also alle, die ihren Titel Head haben, brauche ich nicht.
Genau das ist meine Kritik an dem Thema und darum bin ich auch der Meinung, dass das eine ganz wichtige Abschlussfolge ist, weil alle Themen, die wir besprochen haben in dieser Staffel, führen zu welcher Thematik? Wie baue ich eine sinnvolle Organisation auf? Wie entwickle ich Personen sinnvoll durch die Organisation? Und warum haben manche Unternehmen eigentlich zu viele Organisationslevel?
Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Also, ich glaube, ein großer Teil ist das ganze Thema historisch gewachsen. Also, was habe ich oft erlebt? Wir haben am Anfang der Unternehmensgründung Leute, die da alles wegrocken. Ne? Und die sind dann Head of HR und Head of Design und Head of Marketing und alles. Und diese Leute sind ja unheimlich wichtig für den Anfang von so einem Startup. Und natürlich sollen die hochbefördert werden, weil die machen da ja auch alles. Und haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber geredet, wenn das Unternehmen dann erwachsener wird und in eine neue Stufe der Seniority eintritt, dann sind diese Leute manchmal überfordert, aber du wirst die nicht los. Und dann passiert es ja oft, weil du denen ja nicht den Titel Director Akquise wegnehmen kannst, dass du da jetzt so ein VP draufsetzt. Also ganz oft erlebe ich, dass das gemacht wird, weil man den Konflikt mit diesem historisch gewachsener Position scheut. Und dann erlebe ich es ganz oft jetzt, dass dann in dieser Wucherung weitergemacht wird, bis man irgendwie 20 Führungskräfte ist. Und dann gibt es so einen Kahlschlag, wo gesagt wird, jetzt sind alle nur noch Head. Und wir haben nur noch ein VP-Level. Das habe ich das Gefühl, so wächst es manchmal. Dann wächst es, glaube ich, manchmal über, ich weiß nicht, ob das stimmt, ich muss mal gucken, wie du reagierst, über so Ambitionen im Unternehmen. Weißt du, dass man sagt, boah, wir bauen jetzt eine riesige internationale Akquise-Team auf und dann wird ein VP-Akquise geheiert und der heiert sich ja dann sein Team. Und manchmal ist es so, dass es sich A, nicht nachgeheiert wird, das Team, und dann hast du da so ein VP International sitzen ohne Team. Oder wenn das so außerhalb des normalen Geschäftsprozesses ist, habe ich auch schon erlebt, dann darf der sich ohne HR heiern, weil der das ja aufbaut. Annika lacht schon. Und weil der ja so schnell sein muss und der würde ja HR nur bremsen und wir vertrauen dem voll. Und dann baut der sich einfach unter seinen VP International für jedes Land so ein Head-Off. Und die heiern dann ihre Teams und das wird richtig groß. Aber wir brauchen jetzt die Kanone, weißt du, den Besten der Besten. Und dann sitzt du da und hast irgendwie so ein Team-Internationalisierung mit einem völlig überteuerten VP und so 6 Heads. Und dann jeder hat einen Intern. So passiert das manchmal.
Genau das. Ich kenne solche Fälle mit dem ganz so doll und jetzt dürfen die dann auch noch ohne HR heiern.
Grüße an Justus.
Kenne ich tatsächlich nicht. Aber was ich echt auch ein paar Mal gesehen habe, ist, ein Unternehmen startet mit einer Wachstumsambition. Dann fängt man an, eine Organisation aufzubauen, die voll auf Skalierung geht, wo man sagt, ich brauche ein echt Seniores-Profil, diesen, ne, nehmen wir das Beispiel vom VP. Dann haben wir da X-Länder-Organisationen drunter, das sind Heads und du hast wirklich die volle Überzeugung, dass jede einzelne Länderorganisation riesengroß wird und dass dann jeder Head irgendwie nach 12 Monaten, keine Ahnung, 10 Leute plus hat und genau das Ganze so wächst. Wo ich sagen würde, da macht das auch total Sinn, das immer so aufzubauen. Was ich nur gerade viel sehe ist, wir haben jetzt 2026, ich habe das Gefühl, so die letzten Jahre, wo viele Unternehmen noch auf Wachstum gepolt waren, hier in Deutschland in der Tech-Bubble, waren eigentlich 2021 und die erste Hälfte von 2022 noch. Da hat es aber schon angefangen zu knirschen. So viele Unternehmen sind halt voll auf Wachstum gegangen und haben gesagt, so müssen wir jetzt die Orgas aufstellen für eine riesengroße Skalierung. Ja, und Überraschung, Wirtschaftskrise, schlechte Marktbedingungen, dann ist es anders gekommen. Und dann sitzt man da und sagt, okay, Mist, was machen wir? Wie justieren wir jetzt die Pläne? Und dann ist man an Teilen nicht so schnell gewesen, es nachzuziehen.
Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass in diesen Wachstumsplänen mit der Gießkanne gemacht wird. So, wir brauchen jetzt alle VPs für alle Internationalisierung. Und manchmal habe ich das Gefühl, es ist auch nicht zu Ende durchgedacht. Also ich sehe das ja manchmal gerade in produzierenden Gewerben, wo du sagst, ja okay, wenn wir jetzt die 5 Länder aufmachen, haben wir überhaupt das Lager dafür? Können wir überhaupt das bedienen? Haben wir überhaupt die logistischen Möglichkeiten? Und daran hängt es ja manchmal auch. Und dann sagt man sich halt sehr einfach, ja, war die Wirtschaftskrise. Und ich glaube, ab und zu muss man auch einfach sich eingestehen, dass die Leute, die man da als Maschine eingestellt hat, vielleicht gar nicht so eine Maschine sind. Das kann ja auch einfach sein. Manchmal hängt es ja auch einfach daran. Aber ich glaube, oft ist dieser unkontrollierte Wachstum, gerade in dem Beispiel, worüber wir jetzt reden, auch, weil du es ein bisschen auch übertreibst in der im Recruiting. Weißt du, du sagst halt, wir werden auf jeden Fall super viele Länder machen und deswegen holst du da diesen krass teuren Menschen und der holt halt seine 5 Head-Offs mit. Und vielleicht, also weiß ich nicht, ist ja die spannende Frage für Orga-Design oder insgesamt Recruiting. Heier ich für die Person, die ich in 5 Jahren auf der Stelle haben will? Wissend, dass ich vielleicht gar nicht weiß, wen ich da in 5 Jahren wirklich brauche? Oder sage ich, hey, da wächst jemand mit und dann ist es vielleicht ein bisschen langsamer? Ist ja auch wieder eine moralische, philosophische Frage.
Jetzt noch eine spannende Frage beim Nachziehen. Und ich finde, da wird das nochmal recht klar, warum ich dieses pauschale, wir delayern jetzt alles, irgendwie so blöd finde. nehmen wir wieder diese Organisation, voll auf Wachstum damals aufgesetzt mit einem VP, 5 Heads und jeder dieser Heads hat jetzt noch einen Prakti, den die führen.
Kriegt aber auch einen Junior demnächst.
Genau. Wir sagen, jeder dieser Head-Offs hat ein Land, was diese Person verantwortet. Wie würde eigentlich dieses klassische, stumpfe Delayering aussehen? Ich würde sagen, ich schmeiße jetzt alle Heads raus. Alle Juniors reporten jetzt alle an besagten VP.
Also es ist ja nicht so, dass wir uns das ausdenken. Also das ist ja schon passiert.
Alles schon gesehen. Wie würde das Ganze besser aussehen? Dass man sich einmal hinsetzt und sagt, was möchte ich eigentlich gerade von dieser Organisation? Wie groß ist das? Wie viel Umsatz steckt da drin? Was sind die Wachstumspläne? Jetzt nochmal realistisch. Welche Länder sind da drunter? Und man sich dann mal unterschiedliche Optionen überlegt, dass man sagt, brauche ich vielleicht dann in dem Konstrukt noch einen VP, der alle Heads führt? Oder befördere ich vielleicht einen dieser Head-Offs, trenne mich von einigen anderen Head-Offs und sage zum Beispiel, ich schneide die Länder unterschiedlich, lasse dann Juniors an diese Head-Off-Rolle reporten, sag vielleicht, eigentlich brauche ich doch anstelle von einem VP und irgendwie 5 Head-Offs, brauche ich dann vielleicht einen VP, 2 Team-Leads, weil ich die Länder regional schneide und nicht mehr sage, eine Person verantwortet ein Land, sondern eine Region und die bundle ich wieder. Da gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten. Da kann ich nicht sagen, ich delayer das jetzt, deswegen schaffe ich jetzt alle Head-Off-Level ab. Das klingt erstmal total simpel und das gibt eine Illusion von Kontrolle und ich mache jetzt was gegen mein Overhead. Das wird aber nicht zum Ziel führen. Das wird dazu führen, dass Chaos entsteht. Und ich finde das wahnsinnig wichtig, solche Themen einfach anders anzugehen, mit einem Blick für Orga-Design.
Alles, was du sagst, klingt total logisch. Aber jetzt frage ich mich, die Realität ist doch, dass man sagt, und ich möchte das nicht moralisch bewerten, aber man sagt, wir müssen x Prozent Kosten sparen. Na, da kommen wir ja her. Oder wir wollen x Prozent Kosten sparen. So, und dann gibt es ja ganz oft dieses Ding oder den Prozess, wo man sagt, im Grunde, jedes Department muss jetzt bitte 25% sparen. Und dann kriegst du als Head oder VP diese Info und dann sagen die, überleg dir bitte, welche 2 Leute aus deinem Team rausfliegen. Also jetzt sehr verkürzt, ne? Aber das ist ja eine Option. Und diese Option finde ich genauso verrückt übrigens, wie zu sagen, wir schmeißen alle Heads raus. Das Team muss 25% sparen und es ist egal, ob das alles Leistungsträger sind oder nicht. Wahrscheinlich muss man einen Mittelweg machen, ne? Wahrscheinlich muss man sagen, völlig losgelöst von, ich muss Personalkosten sparen, wie gesund sind meine Teams? Und dann kann ich da übrigens ganz wundervoll Succession Planning draus machen, auch, ne, weil das sind ja genau die gleichen Daten, die ich mir angucke. Und dann sagen, wo kann ich effizienter werden? Oder wenn ich Geld sparen muss, und das sehe ich übrigens auch ganz oft beim Delayering nicht, wir schmeißen einfach die Annika raus, aber wir überlegen gar nicht, wer den Job von der Annika jetzt macht. Und das sehe ich ja ganz oft, dass einfach gesagt wird, diese Leute fallen weg, aber die Aufgaben bleiben exakt gleich.
Ich muss gerade so schmunzeln. Ich habe auch heute wieder gedacht, kriegen wir unsere Abschlussfolge gut gefüllt mit diesem Thema? Können wir da so viel drüber reden? Definitiv klares Ja. Das ist wie bei so vielen Themen so, gehe ich davon aus, dass ich ein Tool oder eine Methode auf irgendwie die Organisation draufhaue und sage, damit arbeite ich jetzt. Oder sage ich, dass ich mir einmal das Problem anschaue, dass ich einmal ein vernünftiges Problemverständnis habe, dass ich einmal durchdenke, wo möchte ich eigentlich hin? Und dann gucke, welche Methode oder welches Tool, welcher Ansatz ist eigentlich der richtige, um von A nach B zu kommen. Ich finde, Delayering ist ein richtig schönes Thema dafür. Ich finde, es gibt aber auch genug andere Beispiele in Organisationen, wo ich es halt genauso sehe. Wir hatten es zum Beispiel ja in der Personalentwicklung auch, wenn Leute sagen, hör mal, ich glaube, die Person braucht mal ein Training, wo du sagst, lass uns doch erstmal sprechen, was ist dein Ziel, was ist das Problem? Und dann gucken wir gemeinsam mit dem Learning und Development, was ist denn die beste Maßnahme, um dahin zu kommen? Das kann Training sein, das kann Coaching sein, das kann Mentoring sein. Bei manchen Themen ist es aber auch einfach nur mal ein ehrliches Gespräch mit der Führungskraft. Steile These habe ich auch schon erlebt. Ich finde das einfach, wann immer wir uns Themen zu Org-Design und Org-Entwicklung anschauen, ein absolut wichtiges Takeaway für mich. Springt nicht auf Trends. Ja, es ist wichtig zu schauen und zu sagen, was passiert eigentlich gerade am Markt? Was kann ich mir an externen Impulsen suchen? Aber ich erlebe so eine FOMO einfach, oh Gott, die machen das jetzt auch mit dem Delayering und die machen das jetzt auch mit dieser KI und die machen das jetzt auch und ich muss das jetzt auch machen, wo ich sage, nein, man ist als HR-Leitung auch dafür eingestellt, um Dinge kritisch zu hinterfragen, um nicht nur auf irgendwie Trends aufzuspringen, sondern wirklich zu sagen, wo wollen wir hin, was sind die Themen und wie ist der beste Weg von A nach B zu kommen und nicht nur stumpf irgendwelche Methoden auf Themen zu knallen, ohne dass man das Ziel verstanden hat.
Ja, das glaube ich auch. Ich überlege gerade, ob ich dir die ganze Folge zerschieße, indem ich sage, ist nicht eigentlich das Problem nicht das Delayering, sondern ist das Problem für alle diese Themen, was du gerade gesagt hast, dass man nicht weiß, wo man hin will. Ne? Weil das trifft ja alles dieses, ja, wir machen jetzt KI, wir machen jetzt Delayering. Also gerade in meiner Beratung merke ich das immer, immer mehr noch, weil ich ja in viel mehr Unternehmen reingucke, dieses, also so blöd das klingt, ne, dieses Mission und Vision und wo wollen wir hin, ist so, so wichtig für alle Leute und das dann runtergebrochen. Also ich habe das Gefühl, dass ganz oft gesagt wird, wir machen Delayering, das ist unsere Mission, aber so ein bisschen der Weg nicht bedacht wird. Und dann laufen wir alle hinterher und machen Delayering und dann fällt uns auf, oh, Führungsspanne von 37 Leuten funktioniert gar nicht, vor allem nicht VP auf Juniors. Ich frage mich aber gerade, genauso wie du es gesagt hast, ob man diese Trends zum Anlass nehmen sollte und sich mal die Orga anguckt. Und ich frage mich, gibt es eine vernünftige Regel, wie man sich Orga-Design angucken kann? Also kann ich sagen, für Jobs, bei denen viel abwechslungsreiche, komplexe Tätigkeiten notwendig sind, darf ich keine größere Führungsspanne von 7 haben, weil ich möchte, dass die Leute individuell betreut werden, dass die One-on-Ones haben und dass es Team-Meetings gibt. Und wahrscheinlich würde es Sinn machen, wenn man sich einmal überlegt, wie viel People and Culture erwarte ich von den Führungskräften? Wie komplex sind die Aufgaben? Und wie juniorig oder seniorig ist das Team? Wahrscheinlich könnte man schon sagen, dann müsste eine gesunde Führungszielspanne zwischen 5 und 7 sein. Wenn ich den Kundenservice habe, dann Führungsspanne 20 und in gelernten Berufen vielleicht Führungsspanne 70. Also sowas müsste ich doch schon irgendwie machen können als HR.
Da gibt es ja auch diverse Studien zu. Was sind eigentlich sinnvolle Führungsspannen? Wie ist die Art der Arbeit? Wie spielt die da rein? Es gibt von McKinsey zum Beispiel so dieses Four-Managers-Model. Es bietet einem eine erste Schablone und es bietet einem einen ersten Ansatz zu sagen, wie gehe ich das Thema eigentlich an? Es ist auch da wichtig zu sagen, nicht nur bei ungelernten Berufen ist das aber die Führungsspanne und das der einzige Weg, weil das Modell von McKinsey sagt das, sondern dass man einfach ein bisschen rauszoomt und sagt, okay, was sind die Faktoren, die aus deren Sicht das beeinflussen und wie kann ich das nehmen und eben mit dem Wissen, was ich habe, auf meine Organisation übertragen.
Plus wieder aus der HR-Wirksamkeit-Sichtbarkeitsbrille. Das ist ein Thema, das hängt so ein bisschen zwischen den Stühlen, weil ja natürlich könnte man sagen, hey, die Geschäftsführung soll doch sagen, wie die ihre Orga aufbauen. Ja, das kann man sicherlich denken. Man kann aber genauso denken, wofür habe ich denn die HR-Dame da sitzen, wenn ich jetzt über die Orga-Struktur nachdenken muss? Und ich finde, gerade dieses Thema, da kann man richtig schön Sichtbarkeit gewinnen. Und gerade wenn man es so macht, wie du sagst, dass man sagt, hey, das sind die Studien, das ist die in der Praxis beste Weg, heißt es natürlich nicht, dass wir sagen, hey, du führst jetzt 21 Kunden, Customer Service MitarbeiterInnen, das geht so nicht. Aber dass dieses Thema bedacht wird, weil was passiert sonst? Sonst haben wir den VP International und der quatscht seinen Geschäftsführer so lange ins Ohr, bis der halt 7 Heads haben darf, weil der entwickelt ja alles darunter. Und dann hast du gleichzeitig vielleicht jemand im Kundenservice, der sagt, ja, ich stelle nur Juniors an. Und hast eine Führungsspanne von 57 Leuten. Und das im gleichen Unternehmen, habe ich gehört. Und da als HR mal einen eine Guideline rauszugeben, mal eine Empfehlung, ist für mich genauso wichtig wie das Thema Führungsleitlinien und Values. Das ist genauso irgendwie deine Baustelle. Du musst das im Blick haben und zumindest mal sagen, Leute, das ist das, wo wir hinwollen, ne? Oder nicht. Oder denkt zumindest mal drüber nach. Ist wie immer proaktive HR.
Und was ich aber auch wichtig finde, dass ihr eure Ansprechpartner im Business dann nicht reinredet. Was meine ich damit? Nicht beraten, sondern wer muss eigentlich ultimativ die funktionierende Organisation verantworten? Das ist der, die Line-Managerin, irgendwie C-Level für den Bereich. Die sind ultimativ dafür verantwortlich, dass es fliegt.
Aber die müssen ja wissen, wie.
Genau, ihr solltet beraten. Aber was ich auch häufig erlebe in Gesprächen, ist, dass HR an diesem Thema gefühlt stärker zieht und mehr Aktien drin hat als die Führungskraft selber. Und dann habe ich auch Fälle erlebt, sind dann jetzt nicht die besten Unternehmenskulturen, aber wo es dann heißt, ich kann ja nichts dafür, dass der Umsatz nicht so kommt, wie er ist, weil mir wurde ja verboten, dass. Org-Design, gerade wenn es um Titel, um Macht, um wie groß sind Bereiche geht, da muss man echt aufpassen, auch als HR. Ich finde es total wichtig, da seine Meinung proaktiv mit einzubringen. Aber ich finde es auch einfach wahnsinnig wichtig zu sagen, wo sind die Grenzen, wo berate ich und wessen ultimative Verantwortung ist es? Und sich da einfach nicht in die Nesseln zu setzen.
Das ist genauso wie im Recruiting, wenn HR sagt, ich will in dem Call sitzen, weil ich muss ja in dem Call sitzen. Denkst du dir auch, ja, okay, super, aber was machst du denn hier, wenn du gar keinen Mehrwert machst? Und genauso finde ich, wenn man den Leuten sagt, du darfst nicht mehr als 7 Leute führen, dann sagen die, hä, warum darfst du dich, also würde ich ja auch sagen, wenn du mir erzählst, wie ich mein Team aufzubauen habe, würde ich dich auch fragen, Entschuldigung, möchtest du es machen? Und was ich aber immer mache, und das ist jetzt wie beim Recruiting, ich sage, wenn du im Interview sitzen willst, dann biete Mehrwert und vergleich die Kandidatinnen auf einem anderen Ebene und sag irgendwie, aus kultureller Sicht passt ABC besser wegen. Und genau so habe ich das mit den Führungsspannen immer gemacht. Ich bin immer über den Wie-führen-wir-Weg reingekommen. Also ich habe gesagt, wenn du eine Führungskraft in unserem Unternehmen bist, dann erwarte ich, dass du das Thema Personalentwicklung mitnimmst. Ich erwarte, dass du jede Woche ein One-on-One mit den Leuten hast, wo die Aufgaben besprochen werden und du die fragst, wie es ihnen geht. Ich erwarte, dass du Performance-Management machst und das übrigens nicht einmal im Jahr was ankreuzen, sondern dass du da hinschreibst, wie die Leute sich entwickeln. Ich erwarte, dass du ein Team-Meeting hast und ich erwarte, dass ihr einmal im Quartal zusammen essen geht. So, und wenn ich das alles mache, dann kannst du keine 20 Leute führen, Annika. Weil dann machst du gar nichts mehr anderes als One-on-Ones die ganze Woche. So, und dann, das war der erste Schritt.
Und dann, oh mein Gott, kurzer Einwand. Also da merkt ihr, da beißt sich ja die Katze in den Schwanz, weil wenn du dann 20 Leute führst und nichts anderes mehr machst als One-on-Ones, so, und eigentlich war aber mal dein Ziel, dass man gesagt hat, du möchtest, dass die Führungskraft auch mehr hands-on in die Themen einsteigt und auch selber.
Ja, genau, da wollte ich gerade
selber mitarbeitet. Da merkst du, es macht einfach vorne und hinten keinen Sinn, weil du hast einfach das Thema so schlecht aufgegleist und so unsinnig, dass genau das passiert, was du nicht möchtest.
Das ist der eine Weg und du hast es gerade schon gesagt, der andere Weg ist zu sagen, als Head-Off erwarte ich, dass du 70% strategisch arbeitest und 30% operativ. Als Teamlead erwarte ich 50-50 oder was auch immer. Ne? Das kann man sich ja einmal überlegen. Und dann kannst du ja sehen, wenn der VP People, wenn der die Arbeitsverträge schreibt und eigentlich aber 80% strategisch arbeiten sollte, dann siehst du ja, dass da irgendwas nicht passt in dem Team. Und dann kannst du darüber über die Führungsspanne gehen. Und genauso würde ich es jetzt, wo wir drüber reden, vielen Dank für diese Folge, es im Delayering machen. Ich würde nicht sagen, ich cutte alle Heads drauf, sondern dann guckst du mal, was machen denn die verschiedenen Ebenen? Weil ich könnte mir vorstellen, dass Delayering bedeuten kann, im HR schmeiße ich den Head-Off raus, delayere ich den Head-Off. Ist ja auch so ein Euphemismus, ne? Also, gib's doch zu. Dass ich sage, in dem HR-Team habe ich vielleicht zu viele Teamleads und aber in dem Internationalisierungsteam brauche ich vielleicht diese Maschine von VP nicht. So würde ich daran gehen. Und was ich jetzt viel mit meinen KundInnen gemacht habe, falls ihr die Sommerpause nutzt, um das machen zu wollen, ich helfe gerne, ist, dass wir das für alle Teams als Übung gemacht haben. Also wir haben uns überlegt, welche Kriterien brauchen wir, um die Gesundheit oder das Wellbeing des Teams zu analysieren. Und dann habe ich mit denen einen Plan gemacht, ein Template, wo du das ausfüllen musstest. Also wie ausgelastet sind die Leute, was ist das Ziel, so wirklich, damit man mal anfängt, darüber nachzudenken. Und daraus ergibt sich dann ein Score. Und dann kannst du nämlich gucken, in welchen Teams ist gerade eine hohe Belastung. Und das finde ich einen viel besseren Weg, als einmal die ganze Ebene rauszunehmen. Also dann mach's doch gesund und systematisch und HR ungeschminkt. Annika, wenn du es so machst, musst du auch keine Massenentlassungsanzeige machen, ne? Also ich sag nur, ist für alle Beteiligten der bessere Weg.
Wie ihr merkt, wir haben viele Meinungen auf dem Thema. Ich hoffe auch ein paar Weisheiten dazwischen. Ich würde an der Stelle sagen, für mich die wichtigsten Themen, die ich möchte, dass ihr mitnehmt aus dieser Staffel und aus der heutigen Folge. Nummer 1, Org-Design ist nicht nur, wie sehen meine Level aus und wie ist meine Führungsspanne, sondern alle Themen, die ihr in dieser Staffel findet, von wie ist meine Gehaltsstruktur, wen befördere ich, wie ist meine Führungskultur, wie gebe ich mir Feedback, wie entwickle ich Personen. Das zahlt alles auf Org-Design ein. Org-Design und Entwicklung super eng miteinander verknüpft. Nummer 2, gerade beim Org-Design, seht einmal zu, dass ihr Klarheit zum Ziel habt. Lasst euch nicht von so viel Grundrauschen da draußen irgendwie beeinflussen und fangt an, wahllos auf irgendwelche Trends zu springen. Das wird euch hinterher häufig nicht das gewünschte Ergebnis bringen. Das macht häufig total viel kaputt, wird euch nerven und ihr werdet euch fragen, okay, warum hat das, was ich jetzt gerne machen wollte, nicht geklappt? Und letzter Punkt, proaktiv HR beratend. Habt dieses Thema im Blick. Menschen, die sich nicht den lieben langen Tag mit HR und Orga-Design beschäftigen, können es nicht riechen, wie gut die Orga aufgebaut ist. Ihr könnt auch nicht sagen, wie möchtet ihr, dass Sales die Sales-Pipeline aufbaut. Warum? Nicht euer Remit. Wenn ihr euch allerdings mal mit Sales austauschen würdet, weiß ich nicht, was könnt ihr von denen vielleicht lernen zur Messung von eurer Recruiting-Pipeline? Dann würden die euch auch an der Stelle beraten und ihr könntet was mitnehmen. So, Sales wird aber nicht sagen, ich bin dafür verantwortlich, wie die Annika jetzt ihre Recruiting-Pipeline aufsetzt. Die würden sagen, das sind meine Insights, das sind meine Gründe dafür, so würde ich das machen. Take it or leave it. Es ist deine Verantwortlichkeit. Und genauso finde ich es auch wichtig, diese beratende Rolle zu nehmen. Man sitzt als HR nicht aus Selbstzweck an solchen Themen. So, das sind die Themen, wo ich sage, das war mir einfach total wichtig, da zum Abschied nochmal drüber zu sprechen. Hast du noch was hinzuzufügen, liebe Anjuli?
Ich möchte nochmal rausnehmen, gerade dieses Beispiel mit den Sales-Leuten, das ist so wichtig für gute HR. Ihr macht den ganzen Tag nichts anderes, als darüber nachzudenken im besten Fall. Die anderen Leute nicht und deswegen, also zum einen, die Leute machen das nicht, weil den Leute nicht wichtig sind, sondern ganz oft, weil sie es auch nicht wissen. Das würde ich immer erstmal als Einstellung nehmen und da könnt ihr helfen. Mein Takeaway aus dem Orga-Design wäre nochmal, Prozesse schaffen Kultur. Das ist einfach so. Ihr könnt euch jeden Tag dahinstellen und was über Empowerment erzählen. Wenn die Prozesse dafür sorgen, dass Leute keine eigenen Entscheidungen treffen würden, dass alles 5-mal revidiert wird, wenn die Kommunikationsflüsse nicht da sind, dann bringt es gar nichts, wenn ich mich im All Hands hinstelle und sage, unser Value ist Empowerment, warum seid ihr nicht empowered? Und das muss man sich immer, gerade bei den Orga-Design-Sachen, nochmal überlegen. Wir können nicht sagen, wir sind ein Unternehmen, wo wir junge Leute fördern und ausbilden, wenn wir niemals jemanden intern befördern. Und das ist wirklich HR-Aufgabe, da auf den Balkon zu treten und zu gucken, passt es zueinander und zumindest mal zu sagen, das ist es nicht. Also ich kann nicht in meiner Stellenausschreibung schreiben, junges, dynamisches, flache Hierarchien-Startup, und dann 17 VPs haben. Habe ich mal gehört.
Wir hacken aber auch heute was auf den VPs rum.
Entschuldigung, die VPs sind nur ein Symbol. Dann mein Liebling ist ja, wenn statt Orga-Design vernünftig zu machen, einfach wir Teamlead, Head, Director, VP und dann als Lösung, damit wir da nicht aufräumen müssen, ein SVP machen. Bam! Und die sitzen aber alle im gleichen Meeting und haben alle komplett die gleichen Rechte, aber der eine Typ muss halt jetzt an die andere Person reporten. Anyways, ihr Lieben, vielen, vielen Dank für über 100 Folgen. Hi, ungeschminkt. Auch das ist diese Staffel passiert. Vielen Dank für euch fürs Zuhören und Feedbacken und Mitkommentieren und HR-Geschichten erzählen, die wir dann hier anonymisieren. Das ist wirklich toll. Ihr seid an amazing Community. Und ich habe mit anderen PodcasterInnen geredet. Unsere Community ist die allerbeste. Mit Abstand. Wir gehen jetzt in die Staffelpause. Wir müssen unser Gehirn frei machen, damit wir dann nächste Staffel über Prozesse und Umsetzungen reden. Das heißt, wir werden ganz konkret an der Employee Journey langgehen und sagen, was sind Tipps und Tricks, Best Practice? Wir holen uns wieder viele fantastische Gästinnen und dann kommen wir zurück, 8. September, wie immer nach den Sommerferien. Ach so, und es wird auch 2 Live-Podcasts geben. Wir sind einmal auf der Talent Pro in München und wir sind beim TAM Leadership Festival. In diesem Sinne, liebe Annika, auch an dich. Vielen Dank für die letzten über 100 Folgen, die wir über HR gequasselt haben.
Danke, liebe Anjuli.
Wir danken für den guten Ton Stefan Mauer. Vielen Dank an unser Produktionsstudio. Ich habe das bei so einem Boomer-Podcast abgeguckt. Danken für den guten Ton. Ich lieb's. Wir hören uns fürs Special wieder. Annika, wir haben hoffentlich trotzdem HR ungeschminkt Gesprächsmomente für meinen Sommer. An alle da draußen, vielen, vielen Dank für dieses fantastische Staffelerlebnis. Vielen Dank an alle unsere SponsorInnen und
unsere Gästin. Tausend Dank an alle unsere Gäste und Gästinnen. Wie immer ein Fest.
Wie immer ein Fest. Schreibt uns wie immer Feedback. Habt ihr Prozesse, die ihr unbedingt besprochen haben wollt, meldet euch und auch Gästinnen, Gäste, die da sein müssen und auch sonst, wenn ihr einfach mit uns reden wollt. Wenn ihr internationales HR macht, meldet euch auch. Wir freuen uns. Alles Liebe. Happy HR, macht uns stolz. Bis in den September.